Also ich vermisse ja so ein bisschen die Zeiten von damals, als man sich die neuen Filme in der Videothek ausgeliehen hat und dann vergessen hat, die Filme zurückzuspulen und dann Anschiss bekommen hat, ja, bis dann irgendwann die DVDs kamen und dann irgendwann die Videotheken ausgestorben sind und heute sind wir in der Zeit des Streamings und anscheinend stirbt gerade alles aus, bis auf Streaming. Wie soll man Filme denn sonst konsumieren? Und deswegen wollen wir uns heute mal der Frage widmen, Filme streamen versus Filme sammeln. Vor- und Nachteile. Und wir haben jetzt hier zwei Leute am Start, von denen einer ich bin, die einerseits Filme fast ausschließlich streamen oder die Filme fast ausschließlich nur sammeln. Und mein werter Kollege Chris ist derjenige, der tatsächlich noch Blu-rays und DVDs sammelt. Und ich bin der faule Sack, der einfach alles nur streamt. Und wir wollen heute mal ein bisschen drüber reden. Ja, wie sieht's denn so aus? Also, wohin geht denn im Moment so der Trend vom Filmeschauen? Stirbt das DVD, das Blu-ray-Medium wirklich aus? Dann wollen wir ein bisschen so über die Preise reden. Wie viel gibt man denn so tatsächlich aus, wenn man sich dazu entscheidet, Blu-rays zu schauen? Und wie viel gibt man wirklich dafür aus, wenn man alles so streamen möchte? Und dann am Ende, wie gesagt, wollen wir noch mal kurz darüber sprechen. Welche Vorteile hat es denn zum Beispiel, wenn wir einfach nur wirklich Blu-rays kaufen, anstatt zu streamen? Und umgekehrt, welche Vorteile hat es? Genau, Chris, wie viele, so als Einstieg, wie viele Blu-rays hast du in deinem Regal stehen, da hinter dir? Wie siehst du auf der Webcam?
Das ist schwierig. Ich hab den aktuellen Stand gar nicht so im Kopf. Es müssten wahrscheinlich so, wenn ich mal so alles so durchgehe, bestimmt so Richtung 200 gehen. Also es ist noch nicht so viel, weil ich bin ja noch neu eingestiegen in diesen ganzen Bereich. Ich habe mich ja irgendwann dazu entschlossen, dass ich sage, hey, ich werde jetzt sammeln oder fange an, Filme aktiv zu sammeln. Und deswegen bin ich erst nur bei 200 plus, ein bisschen mehr. Mit den Sammelboxen okay. Wahrscheinlich sogar ein paar mehr Filme.
Bei mir sind es überschaubare 43, die ich seit Jahren sammel. Und damit ist alles gesagt für den Podcast. Filme streamen versus Filme sammeln. Mit einem Sammler und einem Streamer. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Folge. Flicks und fertig. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid bei dem heutigen Podcast und als kurze Info an alle, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, Flix und Fertig, das ist ein Podcast von uns 4001 Reviews Menschen und wir sind aktiv, einerseits auf unserem Online-Magazin 4001reviews.de, auf dem wir ganz viele Kritiken zu Filmen und Serien schreiben, wir schreiben Top-Listen, wir schreiben ja, Zusammenfassungen oder was uns sonst in den Sinn kommt. Und ihr könnt uns auch gerne folgen auf unseren mannigfaltigen Social Media Kanälen. Wir sind nämlich auf @4001reviews auf Instagram und mit dem gleichen Namen auf Facebook unterwegs. Und ja, vielleicht hört ihr uns ja schon auf YouTube, Spotify, iTunes oder Soundcloud, wo auch immer. Und ja, steigen wir direkt ein mit dem heutigen Thema. Filme streamen versus Filme sammeln. Was ist besser? Was sind die Vor- und Nachteile? Und vielleicht können wir nur ganz kurz, also Chris, ich frage dich jetzt einfach mal direkt nach deiner Backstory. Also du hast gemeint, du bist ein Anfänger oder noch im Beginner-Level des Filmesammelns. Wie hast du denn vom kleinen Chris mit 6 Jahren bis heute denn deine Filme so konsumiert? In einem kurzen, knackigen in einer kurzen, knackigen Biografie sozusagen.
Okay, in einer, also sehr kurz zusammengefasst wäre dann die Antwort sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich ganz früher als ganz kleiner Bub, wahrscheinlich noch primär als VHS-Kassetten. Dann halt hauptsächlich wahrscheinlich das, was so im Free-TV gerade lief. Dann vielleicht so ein paar DVDs mitgenommen. Und dann, als dann so das Ganze losging mit Streaming, dann wahrscheinlich eine ganze Zeit nur noch gestreamt. Und seit, ich würde sagen, jetzt so seit einem Jahr, eher 2 Jahre so, habe ich mir dann irgendwann mal so den Beschluss gefasst, so ich fange jetzt halt an zu streamen, weil dazu gibt es auch einen entscheidenden Moment, warum ich mich irgendwann dazu entschlossen hatte. Aber dazu kann ich ja gleich ein bisschen mehr erzählen.
Cool. Ja, bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich, nur dass es sich dann wahrscheinlich bei mir nicht, dass es bei mir dann nicht ganz so die Kurve bekommen hat, dass sie dann doch angefangen hatte, Filme zu sammeln. Also ich habe auch tatsächlich mit VHS angefangen. Es hat angefangen mit damals den Harry Potter Film und so weiter. Die habe ich ja dann noch auf VHS tatsächlich. Ich war auch sehr oft als Kind in der Videothek. Natürlich habe ich die meisten Filme dann noch nicht selbst ausgeliehen, aber ich kenne das Business trotzdem noch ganz gut mit VHS und habe dann auch den Übergang zur DVD live erlebt und habe dann da auch relativ früh damit angefangen, tatsächlich von meinem Taschengeld mir DVDs zu kaufen. Das heißt, ich habe damals in meiner frühen Teenagerzeit doch schon sehr viele DVDs gekauft. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich einige DVDs davon einfach bei meinem Bruder oder bei meinen Eltern gelassen hatte und bei mir jetzt aktiv im Regal, also das, was ich jetzt als meine Sammlung betrachte, sind es halt nur noch knapp 30 bis 40 Blu-rays und DVDs, die ich besitze. Und ich habe mir auch schon seit sehr langer Zeit keine mehr gekauft. Also es hat wirklich vor gut 8 Jahren aufgehört, dass ich mir Filme kaufe. Und der Grund bei mir, ich kann es gar nicht so genau benennen, es war wahrscheinlich einfach Bequemlichkeit. Ich habe letztendlich das bei den Filmen nicht so sehr vermisst, sie nicht haptisch im Regal zu haben. Vielleicht, ich vermisse es trotzdem ein bisschen. Also ein Auge weint bei mir, weil letztendlich war das dann doch schon noch eine andere Zeit, als man dann wirklich so darauf hingefiebert hat, wann endlich der geile Kinofilm, den du vor ein paar Monaten gesehen hast, endlich bei dir per Post als DVD da ist. Und ja, du hast halt mehr auch dieses Gefühl, du besitzt diesen Film. Aber tatsächlich ist dieses haptische Element bei mir vom Film gerutscht in ein anderes Medium, nämlich in die
Ja,
Musik, weil
das
ich
sehe ich ja bei
bin
dir im
eben
Hintergrund.
richtig, also wie gesagt, wir machen das über Webcam, wir sehen unsere beider Wohnzimmerwände mehr oder weniger. Also bei ihm ist es das fette Blu-ray-Regal, bei mir sind es die Vinyls, die an der Wand hängen. Tatsächlich habe ich angefangen, Musik zu sammeln, weil ich auch großer Musikfan bin. Also vor allem in der harten Musik, Metal und so. Und da, also gerade in der Metal-Musik ist es ja im Moment voll gang und gäbe, dass du wieder auf Vinyl, auf Platten, auf Schallplatten
Ja,
umsteigst,
finde ich auch an
weil
sich ein sehr, sehr
ich mag.
schönes Medium an sich. Also ich finde halt auch die meisten Vinyl-Teile, die ich halt so schon mal so gesehen habe, von der Größe, von der Optik und der Ästhetik, finde ich es ja auch an sich einen ganz schönen, ja, Datenträger.
Richtig, deswegen ganz kurz ein Exkurs, bevor wir dann wieder zu einem Film kommen, warum es bei mir eher so in die Schiene gerutscht ist, dass ich Vinyl sammle und nicht Blu-rays. Ich dachte mir halt auch so, ja, Vinyl sind größer, schöner als Blu-rays. Sie haben so eine Art Schmuckelement und vor allem sind sie so ein bisschen persönlicher, weil wenn du halt Bands hörst, die jetzt nicht so groß sind und du unterstützt sie halt mit einer Vinyl und das fühlt sich alles so ein bisschen für mich ein bisschen vielleicht sinnhafter an, weil ich halt auch sehr viele Alben höre. Und bei den großen Hollywood-Filmen ist es halt so, ja, mein Gott, da ist dieser Blu-ray-Kauf für mich so ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch wenn es übergeordnet schon den großen, auch ein bisschen beängstigenden Trend gibt, dass ganz wenig Vinyls noch gekauft werden im Vergleich von vor 10 Jahren. Aber dennoch ist halt ein Vinyl-Kauf für einen kleinen Künstler schon eine Menge wert. Und deswegen dachte ich mir, gut, Filme streame ich, Musik sammle ich. Und ich glaube, wir werden uns später bei diesem Podcast dann auch ganz gut treffen, warum wir diese Sachen sammeln. Also warum uns dieses Haptische immer noch ein bisschen begeistert und warum wir bereit sind, Geld auszugeben für ein haptisches Objekt, obwohl es eigentlich ein digitales Objekt ist mittlerweile, was wir einfach streamen könnten. Aber so viel zu meiner Backstory. Also so ist es, hat sich es bei mir entwickelt. Vielleicht nimmt es ja dennoch die Kurve irgendwann. Bei welchen Streaming-Plattformen bist du denn angemeldet? Also du bist wahrscheinlich dennoch jetzt nicht ganz den Streaming-Plattformen
Nee,
ausgeliefert.
natürlich nicht. Also
Also ganz so ein Purist bist du doch
ich
nicht.
bin so bei den gängigsten halt so das große N, also Netflix, Prime und Disney Plus jetzt halt. Und ich liebäugel tatsächlich schon lange so ein bisschen damit, mich auch noch bei Sky anzumelden, was aber eher nur daran liegt, viele Serien, die mich aktuell so interessieren, irgendwie bei wirklich einigen, lese ich irgendwie immer nur, die laufen immer nur auf Sky. Und das nervt mich mittlerweile halt total. Und eigentlich will ich nicht noch einen Streaming-Anbieter. Denn es gibt ja mittlerweile auch schon so einen Trend zu sehen, dass man so ganz viele Subchannels halt immer so hat zu so ganz bestimmten Nischen. Da schlage ich jetzt auch mal so ein bisschen so die Brücke dazu, warum ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, ey, mir reicht's jetzt, ich fange jetzt an, die Dinger selber zu sammeln. Wenn du nämlich mal bei, ja, ich sage jetzt mal bei Amazon Prime mal so durchguckst, da gibt's so viele Subchannels mittlerweile. Was weiß ich, ihr
Es
Bloody,
ist echt komisch,
das
ja.
ist echt seltsam, diese ganzen Bloody Movies, Horror, schieß mich tot und alle kosten dann natürlich noch mal extra und ich habe die mir dann auch mal so angeguckt, mal so durchguckt, ja, was gibt's denn da? Also quasi einen Qualitätscheck gemacht. Und im Endeffekt sind das für mich immer nur so eine Handvoll Titel, die da halt drin sind, so die wahrscheinlich dann so die Zugpferde sind in ihren Subchannels. Und der Rest ist halt einfach kompletter Schrott, ey, ne? Und das ist, ich sehe es halt irgendwie nicht ein, für diese ein, zwei Titel, die ich dann gerne sehen möchte, dann da wieder einen Vertrag abzuschließen. Dann kommt natürlich immer der, ich sag mal, der Klugscheißer dann an und sagt, hey, du kannst doch einen Vertrag abschließen und kündigst ihn dann halt dann sofort wieder. Ja, natürlich, das geht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie viele Leute machen das wirklich? Und dann hast du wieder einen Vertrag halt an der
Ist
Backe.
echt komisch, wir verstehen alle, wie das funktioniert, dieses Vertragsbusiness. Du
Ja.
meldest dich kostenlos an für einen Probemonat und kündigst es am Ende nicht. Wir wissen ja alle, wie es läuft, aber wir machen es
Ja.
trotzdem nicht. Also es ist echt ziemlich powerful, so dieses Geschäftsmodell. Also ich habe mich auch nirgendwo auf keinem der Subchannels von Amazon angemeldet. Also ich habe Prime Video, Netflix, Disney Plus und so als Zusatz habe ich noch Criterion. Das ist ein englischsprachiges Streaming, eine englischsprachige Plattform für bisschen wertvollere Filme, kann man so sagen, Arthouse-Filme, preisgekrönte Filme, die dort zur Verfügung gestellt werden. Und die man, das sind halt so diese anderen Titel, die du sonst nirgendwo findest, so. Oder die du nicht sofort auf dem Schirm hast. Also da gibt es ja halt auch ganz viele alte Filme aus den 50er, 60er Jahren. Ziemlich viel zum Durchstöbern, ziemlich faszinierend und auch mal einfach eine nette Abwechslung zu Amazon. Ja, aber letztendlich, Sky, hast du recht, die haben manchmal echt gute Serien. Also wirklich gute Serien, weil die ganzen
Ja.
HBO-Titel darüber laufen, aber ich hasse Sky. Es ist
Ja, das ist
einfach
beim.
so ein unglaublich verkacktes Interface und sorry Sky, wenn ihr mithört, aber ja, dafür gebe ich kein Geld mehr aus.
Ja, ich verstehe es halt.
Muss
Ich
nicht sein.
verstehe es halt auch nicht, dass bei Sky Video, glaube ich, war es, oder Sky Film oder whatever, wie auch immer das heißt, so auf der Konsole zum Beispiel, da gibt es eine App für und diese App wurde bestimmt ungelogen seit 8 Jahren nicht aktualisiert. Und das ist ein Graus, da durchzugehen. Aber trotzdem, für mich, der einzige Kritikpunkt wäre, das mal auszuprobieren, wären tatsächlich die ganzen Serien, weil es sind tatsächlich einige bei mir, die mich da echt interessieren. Ich hoffe ja irgendwie immer noch, dass sie auch mal irgendwann anders zur Verfügung gestellt werden. Oder auch da überlege ich mir, hole ich mir die einfach alle selbst, ne? Und stelle mir die Frage halt gar nicht, ob ich noch ein Abo abschließe, sondern hole sie mir selbst und muss nicht der Gefahr entgegenlaufen, dass eventuell dann die Lizenz irgendwann rausläuft, nur weil ich jetzt vielleicht zu lange gewartet habe, weil das Problem hätte ich dann halt einfach nicht.
Das stimmt. Teilweise ist es bei Serien ja tatsächlich auch so, dass du nicht alle Staffeln streamen kannst. Dass halt irgendwie manchmal die erste Staffel fehlt und die dritte und vierte sind dann auf
Das ist
Netflix
auch
und die anderen auf
komisch.
Amazon.
Ja.
Ja, das ist dann wirklich auch so eine Sache, wo man sich dann denkt, ist es nicht vielleicht auch ganz cool, diese
Ja.
Staffeln im Regal zu haben? Naja, wie schätzt du denn insgesamt so diese Entwicklung ein der letzten Jahre, diese Trends im Filmkonsum? Also nimmst du das so
Ja,
wahr,
klar.
dass Blu-ray und DVD komplett
Ja.
ausstirbt oder?
Also allein schon, also ich kann sofort sagen, ja, weil allein schon, wenn ich in meine Google Timeline mal so reingucke und mir mal so die News halt mal so ein bisschen durchstöber, natürlich marketingtechnisch, ich interessiere mich halt für Blu-rays, also kriege ich halt auch halt entsprechend News aus solchen Bereichen halt mit. Und ich habe schon sehr häufig auch News erhalten in meinen Ticker, wo es dann halt dann irgendwie sowas heißt wie, dann natürlich sehr reißerisch geschrieben, hier die Blu-rays sterben aus, das natürlich ein bisschen halt übertrieben ist, aber es ist natürlich ein Rückgang zu entwickeln, weil das andere, du bekommst quasi das andere mehr für weniger und musst dir halt keine Gedanken machen, zu Hause einen physischen Platz dafür bereit zu halten. Und das ist halt die reine
Ja.
Bequemlichkeit von vieler Leute. Ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Ich kann es auch verstehen, aber ja.
Jetzt kann ich mal ein paar lustige Statistiken vorlesen. Ich habe jetzt hier eine Statistik vor mir über die DVD-Verkäufe in den USA. die Stückzahlen. Was schätzt du, was war das beste Keine Jahr für DVDs?
Für DVDs.
Also für DVDs, nicht für Blu-rays.
Dann würde ich.
Das stärkste Jahr mit den stärksten Absatzzahlen DVDs.
Weiß ich nicht, Mitte der 2000er oder so, wahrscheinlich noch vor dem ganzen, bevor das Streaming irgendwie so richtig hochging. Hätte ich jetzt gedacht, also würde ich jetzt raten.
War,
ich rate jetzt einfach mal 2005, keine Ahnung.
Tatsächlich 2007. 2007 wurden in den USA 339 Millionen DVDs verkauft. Und dann, also 2007 war unter anderem das Jahr, in dem dann Fluch der Karibik ziemlich im Trend war. Fluch der Karibik 2 war zum Beispiel einer der meistverkauftsten Filme auf DVD überhaupt. Mhm. Und dann, ab Jahr 2008, ging es rapide runter. Also wir hatten im Jahr 2008 gut ein Drittel weniger Verkäufe von DVDs. Und heute haben wir in den USA, also im Jahr 2000, gut, es ist nicht heute, es ist im Jahr 2018, sind es hier 43 Millionen. Also wir sind von 339 Millionen auf 43 Millionen gesunken. Tendenz weiter steigend. Ich nehme an, es werden dieses Jahr 2021 nur noch 30 Millionen sein oder so.
Ja, ich glaube halt auch irgendwie.
Also DVDs sind komplett weg.
Ich hätte halt auch irgendwie schon so News mal gelesen gehabt, dass auch manche Hersteller schon überlegen, den kompletten Betrieb für Blu-ray-Produktion auch komplett einzustellen, weil sie halt irgendwie denken, das rentiert sich halt einfach gar nicht mehr, weil es ist ja immer noch ein Abwärtstrend und dafür halt große Maschinen bewirtschaften, Mitarbeiter halt haben und so, das wahrscheinlich irgendwann gibt es so diesen bekannten Break-Even-Point, da lohnt sich es einfach nicht mehr.
Die Blu-rays, also es war jetzt gerade DVD-Statistik, die Blu-rays halten sich tatsächlich noch einigermaßen. Das war auch der Trend nach unten. Allerdings sind da jetzt in den letzten 8 Jahren die Zahlen nur ungefähr um ein Fünftel eingebrochen im Vergleich von zuvor. Also das hält sich noch einigermaßen, aber wenn du halt wirklich dann die allgemein physischen Verkäufe von Blu-rays und DVDs zusammennimmst, hast du halt einen krassen Abwärtstrend. Und es wird wirklich jedes Jahr weniger. Und letztendlich, also wie weil du gerade gesagt hast, man überlegt, Blu-rays komplett abzuschaffen, erinnert mich ein bisschen an diesen 3D-Fernseher-Trend, den man dann irgendwann auch komplett abgeschafft hat.
Ey, sag dazu am besten gar nichts, weil ich habe einen 3D-Fernseher noch im Keller stehen.
Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich fand diese 3D-Fernseher nicht so schlecht.
Ich fand die auch gar nicht so schlecht. Ich fand die auch nicht so schlecht. Ich habe das mal, es gab viel zu wenig Medien dafür, gute Medien vor allen Dingen. Aber wenn man das mal probiert hat mit so einem 3D-Fernseher versus jetzt mal so im Kino einen 3D-Film liegen, ey, dazwischen liegen Welten. Also das war wirklich ein großer Unterschied. Aber ja.
Ich fand auch, dass manche Filme wirklich auf dem Fernseher einfach besseres 3D hatten als im Kino.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, einen Film darauf habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich glaube, ich habe immer irgendwelche Spiele gespielt und da war es dann meistens halt so, dass das Interface halt immer komplett abgehoben war von dem eigentlichen Spiel an sich und das Spiel an sich nochmal einen viel tieferen Look halt einfach hatte. Und wenn man das halt auch so geschaffen,
die Tiefe.
Ja, wenn man das auch nochmal so bei Filmen geschaffen hätte, ja, interessant wäre es halt schon gewesen, aber das wäre so nischig, glaube ich, geblieben.
Das ist halt das Jahr, aber es wäre halt auch so eine Art USP gewesen oder so ein Grund gewesen, für noch weiter Blu-rays zu kaufen, weil dieses 3D-Dings, ich weiß nicht, wie du das denn über Streaming-Plattformen überhaupt abbilden kannst, von der Leistung oder von, ich weiß nicht, ich kenne mich damit technisch nicht gut genug
aus. Ja, du brauchst halt ein Gerät, was es halt kann.
Du brauchst ein Gerät, was es kann und das wäre halt für den Blu-ray-Markt eigentlich noch die Chance gewesen, da immerhin in der Nische, aber dennoch mehr Absatzzahlen zu generieren von DVDs, also von Blu-rays, weil man einfach 3D-Filme für sich zu Hause im Regal haben will. Ich fand auch diese Blu-ray-Boxen in 3D immer ziemlich schön. Mhm. Das waren dann meistens so ein bisschen dickere, mit so einem 3D-mehrschichtigen Bild. Habe ich auch ein paar davon hier stehen. Unter anderem Star Wars, Mad Max, Avatar. Das sind so meine 3D-Filme hier. Naja. Rest in Peace 3D-Fernseher.
Ich wollte halt einfach mal noch sagen, dafür, dass wir da aber einen Abwärtstrend sehen, ich weiß nicht, ob mir das so auffällt, weil ich jetzt in diesem Markt da jetzt aktiver werde, habe ich so das Gefühl, es gibt jetzt aber halt auch einen Aufwärtstrend von mehr wie soll ich das nennen, so Nischensachen. Sprich, es gibt jetzt viel mehr physische Neuerscheinungen, meistens in komplett neuen Formen, sei es jetzt in Form von Mediabooks oder von Steelbooks oder von ganz anderen Varianten. Wir haben ja mittlerweile eine ganze Palette bekommen wir ja an physischen Neuveröffentlichungen. Was es halt vorher so nicht gab. Jeder kennt zwar so diese klassische Blu-ray-Hülle, aber hat mal so ein schönes Mediabook in der Hand. Das hat ja einen ganz anderen Wert. Das fühlt sich viel wertiger einfach an.
Ja, darüber reden wir gleich, weil da würde ich mich ja auch ein bisschen mit dir darüber austauschen, was einfach so dieses, was diese haptische Faszination ausmacht. Aber davor, also gerade weil diese Specials Editions wahrscheinlich auch alle ziemlich teuer sind, mal so kurzer Preisvergleich. Also ich würde jetzt gerne mal mit dir vergleichen, ob man wirklich mit Blu-rays unbedingt viel mehr Geld ausgeben würde, als wenn man alles streamen würde.
Ja.
Wie viel Geld gibst du denn so aus pro Monat hochgerechnet für keine deine Ahnung. Blu-rays?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Lass es vielleicht plus minus 100 Euro sein. In einem Monat dann mal mehr, dann mal weniger. Also es ist halt mal so. Es kommt halt, ich bin halt auch so drauf, ich kaufe weniger Sachen, ich kaufe weniger so Neuerscheinungen, manchmal schon, manchmal nicht. Ich bin halt auch oft so, ich bin so ein bisschen auf Schnäppchensammler und kombiniere dann halt dann immer so vieles miteinander. Es gibt ja manchmal so Neuerscheinungen von Filmen, da kommt ein Mediabook neu raus, irgendwie, ich würde zwar den Film gerne haben, aber die Neuerscheinung kostet 35 Euro und dann überlege ich mir auch irgendwie schon zweimal, jetzt 35 Euro für einen Film ausgeben, den ich im besten Fall schon kenne. Boah, das ist mir dann auch echt ein bisschen happig.
Ja. Also der Durchschnittspreis von Blu-rays ist momentan bei 13,69 Euro. Und du jetzt sagst, du gibst so im Durchschnitt 100 Euro aus pro Monat, wären das Taschenrechner, 100 geteilt durch 13,69. Ja, könntest du 7,3 Filme schauen pro Monat. Wenn du 7,3 Filme schauen willst, wo du die freie Wahl haben möchtest, also du willst genau diese 7 Filme streamen, würde ich schon mal ausgehen davon, dass du in allen 4 großen Streaming-Plattformen angemeldet sein musst, damit du auch wirklich genau diese 7 Filme streamen kannst. Ansonsten gehst du halt mehr nach dem, was gibt's gerade auf der Mediathek und nicht danach, ich suche genau diesen Film, ich will den nur streamen.
Vielleicht auch nochmal.
Das heißt, wenn du jetzt mal...
Nee, sag mal du zuerst.
Nee, ich überlege gerade nur, also wenn... Ich rechne jetzt gerade mal hoch, wie viel man als Cineast, der jetzt nicht nur das anschauen will, was es gerade so gibt, sondern wirklich die Filme streamen möchte, gratis, auf die er gerade Bock hat, wie viel der für Streaming zahlen muss im Monat. Also du hast dann Netflix, Amazon, Disney Plus, Sky. Sagen wir mal, es gibt dann auch Maxdome und so, die lassen wir jetzt mal außen vor, aber du hast halt diese großen 4, die du auf jeden Fall haben musst, die sich diese ganzen großen Blockbuster ohnehin aufteilen. Das heißt, die kosten im Durchschnitt 7,99 Euro. 7 Euro, also sagen wir mal 8 Euro mal 4. Musst auf jeden Fall schon mal 32 Euro ausgeben. Und dann wird es wahrscheinlich ein, zwei Titel dennoch nicht geben. Das heißt, du musst sie auf Prime Video kaufen. Sagen wir, sind wir mal so bei 40 Euro im Monat, die du auf jeden Fall so als Grundrauschen hast, damit du auf deine 7 bis 8 Filme kommst, die du auf jeden Fall sehen möchtest, weil du dich dafür entscheidest und nicht, weil Netflix dir die in den Algorithmus ganz vorne aufspielt. Da kann man halt auch schon mal so sich so denken, okay, der Unterschied ist gar nicht mal, gut, der Unterschied ist groß, aber es ist dennoch nicht wenig Geld, was du da für das Streaming ausgibst. Und ich meine, du besitzt dann diese Filme auch komplett und schmückt dein Regal. Von daher finde ich eigentlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde diesen Blu-ray-Preis, den Durchschnittspreis um 13 Euro ein paar zerquetschte eigentlich ganz fair. Oder wie siehst du das? Oder würdest du sagen,
ich finde es halt auch okay. Ich finde aber auch so ein Grund, warum ich mich damals dazu entschieden habe, halt auch Filme zu sammeln, war aber auch einer der Gründe, dass ich hauptsächlich, also primär Filme haben möchte, wo ich sehr sicher bin, dass ich die wahrscheinlich auf den großen Plattformen lange nicht kriegen werde. Weil die entweder zu speziell sind, einfach dort nicht laufen werden, Lizenzprobleme, wie auch immer. Deswegen wird man auch bei mir in den ganzen Regalen nie sowas finden wie Star Wars oder Marvel-Filme. Nicht, weil ich die irgendwie schlecht finde oder so, sondern weil da gibt es halt einfach feste Instanzen, wo du die immer gucken kannst, wenn du möchtest. Da brauche ich die halt nicht im Regal.
Ja. Vor allem jetzt mit Disney Plus.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und den Preis so für Streaming an sich finde ich an sich komplett in Ordnung. So könnte man eigentlich fast noch ein bisschen höher drehen. Da finde ich eher andere Sachen fragwürdig, warum man dafür irgendwie Geld bezahlt. Ne, Stichwort GZ und sowas, wenn man sie halt überhaupt nicht nutzt.
Oh, gefährliches Thema. Aber letztendlich, ich meine, ich gebe jetzt so im Durchschnitt mit meinem Streaming und Leihen, digitalen Leihen von Filmen, 40 bis 50 Euro aus im Monat für Filme. Und ich überlege mir jetzt quasi wirklich kurz, wie viel ich bekommen würde, wenn ich diese 40, 50 Euro komplett in haptische Blu-rays investieren würde. Ich meine, ich könnte eventuell auf eBay gehen, könnte da auch so nach Schnäppchen suchen, hole mir dann die Staffeln hier wirklich ins Regal, zahle dann vielleicht 20, 30 Euro mehr. Aber sonst könnte ich das, glaube ich, schon hinbekommen, dass ich dann, sagen wir mal, mit 70 Euro genau dieselben Sachen anschauen kann, die ich mir für 40, 50 Euro Streaminggebühr im Monat sonst zu Gemüte führen
würde. Also ich kann dir schon aus Erfahrung sagen, wenn du gebraucht sowas holen würdest, dann würdest du sehr, sehr schnell gut auf diese Filme halt kommen, denn man muss mal, also wenn man sich so für so Sammelthemen sich halt interessiert, dann muss man einfach regelmäßig zum Beispiel mal auf eBay Kleinanzeigen gucken, dort einfach mal Blu-rays eingeben und das mal so ein paar Tage lang machen und immer mal so regelmäßig gucken. Man wird dort ein Muster nämlich feststellen, das ist mir mal so aufgefallen, es sind fast immer dieselben Filme, die die Leute loswerden wollen. Es sind fast immer dieselben.
Ja. Ja, das ist... Ich komme gerade wirklich so ein bisschen auf den Geschmack, also jetzt ungespielt, so tatsächlich. Ich überlege gerade, ob es nicht mal ein Experiment wert wäre, einfach alles zu kündigen und mir wirklich einfach alle Filme, die ich sehen möchte, zu kaufen.
Aber dann sind wir wieder
bei dem später Punkt, noch mal kurz mehr.
Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt Verträge kündigen.
Ja. Ja, ja. Fühlt sich nie so gut an irgendwie.
Nee, keine Ahnung. Immer so, okay. Ah, nee.
Ich weiß nicht, Netflix nicht, dass sie sauer
um sind. Ja, genau.
Kann ich das bringen, die zu kündigen? Oh mein Gott, vielleicht sprechen die nicht mal mit mir. Ja. Wer weiß, was passiert. Hat schon mal jemand Netflix gekündigt?
Bestimmt.
Wird man dann irgendwie, ist es so, wie wenn man bei den Zeugen Jehovas austritt, dass man dann...
Aus der Kirche austreten ist, wie man Netflix kündigen.
Ja. Nein, vielleicht wäre das wirklich mal eine Idee. Aber was würdest du sagen, wie sich denn, also die Preisentwicklung allgemein, jetzt gerade auch was so Special Editions angeht und so weiter. Ja. Wie viel kostet denn zum Beispiel jetzt so eine UHD Blu-ray oder irgendwelche, weil welche Formate gibt es denn noch, so Specials, die man sich ins Regal stellen kann,
also,
bis auf die normale
Blu-ray? Also standardmäßig ist, glaube ich, das, was so die meisten halt kennen, sind halt DVDs, Blu-rays und ja, jetzt mittlerweile halt auch UHD Blu-rays. Und alles, was vor DVD ist, das kannst du komplett ausklammern. Das interessiert ja meistens keinen mehr. Vielleicht gibt es wirklich noch so richtige Liebhaber, die dann sagen, hey, ich will manche Filme noch auf eine VHS-Kassette, weil die sehr alt sind und einen gewissen Charme da halt haben, weil dann das Bild so grisselig körnig ist und dann der Film einfach entsprechend besser halt rüberkommt. Kleiner Fun-Fact, ich hatte das mal mitbekommen, dass gerade alte Disney-Filme teilweise echt viel wert sind. Oder was heißt viel wert sind, aber die sind mehr wert zum Teil, wie man denkt. Deswegen, wenn wir jetzt die Zuhörer haben und die missen zu Hause aus, wenn ihr Disney-VHS-Kassetten habt, ne, könnt ihr mal nachgucken, was die wert sind. Manche davon sind ein paar Perlen. DVDs haben...
Ich habe auch welche. Mal, also bei meinen Eltern im
Keller. Kannst du mal nachgucken. Der DVDs haben halt keinen großen Wert mehr. Es gibt ein paar wenige, die haben noch einen Wert, weil das liegt dann meistens daran, weil die dann noch nicht digitalisiert oder weiter digitalisiert wurden auf die nächste Mediumstufe. Und Blu-rays, die waren ja am Anfang relativ teuer, so quasi, was jetzt halt eine UHD Blu-ray kostet, aber sind jetzt mittlerweile, finde ich, auch so wahnsinnig günstig geworden oder die fallen auch so schnell im Preis. Die meisten oder
wie viel zahlt man da so für eine UHD?
Für eine 20 bis 25 Euro. Ich glaube, wenn so ein Joker rauskam, ich glaube, weil da war ich mir echt am Überlegen, ob ich mir den hole. Ich glaube, da hat der, glaube ich, fast 25 Euro gekostet. Und das finde ich dann schon ein bisschen irgendwie happig, wenn ich jetzt sage, es ist nur in Anführungszeichen, also jetzt in dicken Anführungszeichen, eine Blu-ray mit einem noch besseren Bild. Aber die kostet dann irgendwie dreimal so viel wie dann halt die normale Blu-ray. Erstmal, du brauchst halt vor allen Dingen ein Fernseher, der das kann, du brauchst ein Abspielgerät, was das kann. Da sind ja schon viele Voraussetzungen gesetzt, die das halt können. Natürlich sieht das Bild halt viel besser aus, aber Ich fand das schon damals, den Sprung von DVD zu Blu-ray krass. Den fand ich schon wirklich enorm. Von Blu-ray zu 4K finde ich, das sieht man auch, aber da ist so dieser enorm, da ist ja nicht mehr so dieser extreme Wow-Effekt dabei. Ich finde, es gibt Filme, da sieht das wahnsinnig toll aus, wenn man jetzt hier so einen Blade Runner 2049 sich zum Beispiel anguckt, dass den in UHD zu gucken, das ist ein Genuss für die Augen.
Das glaube ich, ja.
Ja, und ja.
Die Frage ist, wann die da kommen, also bevor wir dazu kommen, was so die Vor- und Nachteile jetzt wirklich zwischen Streaming und Blu-ray sind, gerade was auch die Qualität angeht. Also ich überlege, also nur wenn ich jetzt anfangen wollen würde, Blu-rays zu sammeln, was sind so diese ganzen Gimmicks, die da angeboten werden? Also irgendwelche Special Editions oder irgendwelche, wie du schon gesagt hast, Media-Books und so weiter, was gibt's denn da so? Oder was sind so deine Ausreißer, die da im Regal stehen? Hast du da irgendwas, wo du sagen würdest, hey, das ist echt eine besondere Blu-ray von der Aufmachung her?
Ja, ich habe schon ein paar. Also ich hatte ja damals angefangen, glaube ich, mit Sammeln, wo ich halt auch mit so Sammelboxen halt so angefangen habe, wo dann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel da oben eine Sammlung stehen, wo alle David Lynch-Filme drin sind, weil ich weiß, ich kenne vielleicht zwei davon und ich weiß, ich werde mir die nach und nach mal so alle geben. Und ich weiß zum Beispiel halt auch, dass ich da oben auch die Hellraiser-Box von Turbine Medien stehen habe. Das ist halt, finde ich, eine wunderschöne Box halt einfach, die extra speziell nur dafür halt gemacht wurde. Und ich habe halt auch sowas hier, ein paar Media-Books, die halt auch von der Optik halt her sehr gut passen und einfach viel besser aussehen, finde ich, wie eine Blu-ray-Hülle. Sieht einfach viel wertiger aus. Und ja, halt so, was gibt es denn so alles? Es gibt tatsächlich eine ganze Menge, deswegen habe ich auch eben schon mal so angefangen, ist, dass dass bei dem ganz großen Blu-ray zwar so ein Abwärtstrend ist, aber sich, ich glaube, aus meiner Wahrnehmung heraus gefühlt mehr sich jetzt so kleine Nischen daraus jetzt halt so entwickeln, was man halt so extra, um solche Leute wieder, das wieder so attraktiver zu machen, mehr so spezielle, also so Special Editions halt rausbringen. Unter anderem gibt es dann halt Mediabooks. Steelbooks, das kennen halt auch so die meisten. Dann gibt es ja halt Collections, also so komplette Sammelcollections, wo ganze Filmreihen komplett drin sind. Dann gibt es ja teilweise auch sogar so richtige, auch nochmal so Sammel-Editions, wo dann von einem Film irgendwie mehrere Mediabooks rauskommen, wo halt das Cover vorne halt einfach jeweils halt unterschiedlich ist. Das ist dann halt wirklich für richtige, krasse Sammler. Die holen sich dann alle, weil sie dann alle haben wollen. So bin ich nicht. Also mir geht es dann schon am Ende immer noch um nur den Film an sich. Und da gibt es natürlich halt auch wahnsinnig teure Collectors Edition, die dann halt auch mehrere hundert Euro am Ende kosten. Und da ist dann eigentlich nur ein Film drin. Ich habe da zum Beispiel halt auch so eine Edition, die habe ich mir letztens mal geholt von dem alten Maniac-Film. Das ist jetzt auch wieder, kennen wahrscheinlich viele eher nicht so, ist halt ein Horrorfilm, aber so ein, ich glaube, so wenn man sich so für dieses Genre sich so interessiert, den Film kann man nahezu nirgends streamen. Und da habe ich mir auch mal so eine Special Edition mir mal geholt, weil ich habe mittlerweile schon so viel gehört um diesen Film, so viel Mythos und Pathos davon schon alles darum gehört. Und dann war auch diese Edition irgendwann mal im Angebot und dann dachte ich mir so, hey, 30 Euro jetzt dafür, ich bekomme 60 Seiten Booklet dazu, alle Varianten dazu von der alten Kinofassung mit der 4:3 Fassung, mit dem Extended Cut so. Ich kann mir alle angucken, welche ich will. Und ich finde auch immer, gerade so bei so alten Filmen, die neu restauriert wurden, macht es ja auch manchmal Spaß, die neue Variante zu sehen, aber dann vielleicht nochmal im Nachgang nochmal die ganz alte zu gucken. Und mal so dann mal so zu sehen, okay, ist das jetzt vielleicht dann doch irgendwie anders, weil das Bild ist ein bisschen schlechter. Weil manchmal sind, das muss man feststellen, wenn man sich so für so digitalisierte Sachen interessieren, manchmal sehen dann die Sachen zu gut aus und das ist vielleicht dann nicht so gut. Das nimmt so ein bisschen den Charme. Sieht schlecht aus. Ja.
Ja. Ja, kenne ich aus der Musik tatsächlich. Da werden ja auch tatsächlich sehr oft alte Alben remastert mit neuer Technik und so weiter, wo dann tatsächlich aber auch oft Dynamik verloren geht im Sound und die sich dann auf guten Anlagen schlechter anhören als davor. Ich sehe sehr viele Parallelen, über die wir gleich noch sprechen können. Aber jetzt, wenn wir jetzt gleich mal auf die Vor- und Nachteile wirklich von Streaming versus Filme sammeln eingehen. Was würdest du sagen, ist der allergrößte Vorteil von allen?
Ja, ich überlege gerade, was der größte ist. Also,
Das Todesschlager,
es gibt
Moment.
jetzt halt viele Leute,
Für
die würden den
Filme
größten Vorteil sehen in
sammeln.
physischen Filmen halt, ja, du bist halt komplett unabhängig und selbst wenn du mal kein Internet hast, kannst du dir trotzdem Sachen angucken. Ja, das stimmt. Das
Ja,
würde ich auch als
Unabhängigkeit.
einer, wenn nicht sogar der größte Vorteil ansehen. Aber wir leben eigentlich in einer Zeit, wo man eigentlich davon ausgeht, du hast eigentlich keinen kompletten Internet-Totalausfall. Also möchte man zumindest meinen. Ich würde halt eher als
Ja,
den.
das nicht, aber der Film wird halt wahrscheinlich nicht mehr irgendwo verfügbar sein. Oder was weiß ich.
Ja, genau
Sowas
sowas.
kam
Du
ja schon
hast es
öfter
halt
vor, dass
immer.
einige Titel einfach komplett verschwinden. Ja,
Ich sehe eigentlich eher so
das
den
stimmt.
größten Vorteil in dem, warum ich halt auch damit angefangen habe, ist, du hast oder ich habe halt meistens halt Filme, die laufen halt einfach schlichtweg nicht überall. Wenn du mal Bock hast auf den einen Film, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du den bei den gängigen Kanälen einfach nicht bekommst. Und ich glaube, das sehe ich wahrscheinlich für mich halt so als einer der größten Vorteile. Denn bei mir war auch dann so das Ziel, ich will eine Sammlung halt haben mit Filmen, wo ich zumindest sagen kann, die finde ich alle gut. Ich persönlich. Und halt eine Sammlung, wo ich sagen kann, hey, die gibt es halt nicht oft auf Streaming-Plattformen. Und die wird man nicht immer finden.
Was sagst du, also jetzt noch ein Vorteil für das Filme sammeln, der oft genannt wird, ist die
Ja,
Qualität der
das,
Filme.
ja.
Also stimmst du dem zu?
Ja.
Also wenn ich jetzt eine normale Blu-ray kaufe, ist es eine bessere Qualität als bei zum Beispiel Amazon, die ja auch schon mit einer relativ
Ja.
hohen Auflösung
Ja, finde
mittlerweile.
ich, also finde ich schon, das ist ja auch aus technischen Aspekten halt auch einfach schon zu erklären. Wenn du jetzt streamen willst, dann läuft ja im Hintergrund ja einfach ein Prozess ab, weil es gibt einen Datendownload, ne, und es wird ja immer halt alles erstmal so ein bisschen so vorab geladen und deswegen ist es ja schon rein technisch schon so, es kann halt einfach nicht so gut sein wie auf einem physischen Datenträger, wo alles schon drauf liegt und nicht was quasi erst online
Ja.
abgerufen werden muss. Es gibt Leute natürlich, die werden eine so gute Internetleitung haben, die werden das nicht oft erkennen, aber man kann ja mal bei sich selbst mal so dieses Experiment machen, dass wenn man Filme guckt, mal versucht auf sogenannte Fragmente zu achten in Film. Das sind dann halt dann meistens irgendwelche so, ja, Pixelpunkte, wo halt das Bild einfach nicht so ganz knackscharf ist. Da weiß man, aha, da fehlen so gesehen Informationen für den Film, die im Hintergrund zwar geladen werden, aber halt die halt einfach physisch noch nicht da sind. Und das ist dann halt etwas, das hast du halt bei so einem physischen Medium einfach schlichtweg nicht. Deswegen, die Qualität ist immer gleich, ne? Und die schwankt nicht. Und wenn sie schwankt, dann.
Es sei denn, die Blu-ray geht kaputt und es
Genau,
kommt eine Kratzer rein, dann
es sei denn, irgendwie
hast du
das
dann auch
Kabel ist kaputt
wahrscheinlich.
oder so, das Blu-ray-Kabel vom Blu-ray-Player zum Fernseher ist kaputt oder so.
Oder so, ja. Genau.
Wo ich das halt auch noch gemerkt habe, ich kann es mir halt auch echt einbilden, aber ich glaube aber nicht, dass ich mir das halt einbilde, ist das, weil ich auch eine Surround-Anlage habe, dass oftmals der Ton einfach besser ist. Weil ich glaube, dass bei diesen ganzen Online-Filmen, die man streamen kann, wird nicht immer standardmäßig 5.1 Ton mitgegeben. Und klar, wenn man eh nur Stereo hat, merkt man es nicht. Hat man aber halt eine Surround-Anlage und man guckt dann doch mal eine Blu-ray und dann streamt man mal wieder. Das fällt einem irgendwann auf. Ne? Ich so, hä, wieso kommen aus meinen hinteren Boxen nie was raus? Ja, weil die meistens nur in Stereo abgespielt werden.
Stimmt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, mich stört es oft sehr, 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 sehr krass, dass ich nicht alle Filme immer im Originalton streamen kann und es aus irgendwelchen Gründen dann keine englische Tonspur gibt auf Amazon oder Netflix oder es fehlt an Untertiteln oder es gibt nur deutsche Untertitel und keine englische oder wie auch immer. Da habe ich das Gefühl, dass man eigentlich fast alle internationalen Filme immer im O-Ton auf der Blu-ray anschauen kann. Ist es richtig? Also du schaust die Filme eher auf Deutsch,
Ja, mal.
aber ist es so, dass ich bei allen amerikanischen Filmen, die ich in Deutschland, auf dem deutschen Markt per Blu-ray kaufe, dass ich da überall auch den englischen Ton habe?
Ja,
Mit Sicherheit.
also ich würde würde jetzt meine Antwort jetzt nicht komplett in Stein meißeln, aber ich kann zumindest schon mal so viel sagen, wenn du Filme, ich sag mal, von den großen Elektrofachhäusern aus Deutschland kaufst, dann kannst du eigentlich mit 99,9% davon ausgehen, du hast zumindest immer Englisch und Deutsch drauf. Wenn du die jetzt halt aus dem Ausland jetzt bestellst, ich sag jetzt mal aus den Nachbarländern, so aus der Dachregion, weil du, ich weiß nicht, vielleicht nur mal als Beispiel, du willst vielleicht unzensierte Sachen haben oder so, kann ja sein, dann würde ich vielleicht schon nochmal auf die Verpackung gucken, in welchen Sprachen wird es angeboten. Das ist nur ein kleiner Tipp.
Dann werde ich auch so sehen, die polnische Version kaufen und dann habe ich da den polnischen Synchronsprecher.
Der ja, wenn man vielleicht jetzt so, ich sage es mal so, den neuesten Horrorfilm irgendwie haben will und du weißt, in Deutschland ist da wahrscheinlich ein bisschen kürzer als zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz, dann würde ich vielleicht vorher erstmal da gucken, gibt es den überhaupt schon in der Fassung in meiner Sprache, in der ich sie haben will.
Ja, das ist ein guter Tipp.
Aber mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, der auf jeden Fall ganz klar für Blu-ray spricht. Und zwar hat nicht jede Blu-ray, und das ist halt immer Auslegungssache, aber das sind die ganzen Zusatzinhalte. Und
stimmt.
Die meisten kennen zwar immer nur, okay, ich klicke auf, was gibt's denn Extras, und da sind ganz oft auch nur Trailer dabei, aber manchmal, und das ist ja dann oft immer so bei so, ich sag mal, spezialeren Editionen ist es dann so, dann hast du dann halt auch mal eine Audio-Tonspur von irgendeinem Schauspieler oder so halt mit dabei. Also du hast halt sehr viel halt so Extra-Footage, und ich glaube, gerade so für Fans ist das wahnsinnig interessant. Und kann halt auch echt, es macht
halt einfach Spaß. Da muss ich sofort an die Herr der Ringe Extended Editions denken.
Das war gerade auch, woran ich gerade gedacht habe.
Daran denkt jeder zuerst. Es war einfach das beste Zusatzmaterial, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Es sind ja 4 Discs. 2 davon sind die Extended Version. 2 davon sind Zusatzmaterial. Und das Zusatzmaterial der Herr der Ringe Filme, das ist einfach mega.
Ja.
Das macht fast genauso viel Spaß, als den richtigen Film anzuschauen, wo du dann einfach siehst, wie die diese ganzen liebevollen Details kreiert haben, irgendwelche Miniatursets und dann die Dreharbeiten in Neuseeland, wie sich Viggo Mortensen den Fuß bricht, als er einen Helm wegkickt und so Zeug. Also das war, ja, das ist, stimmt, das habe ich tatsächlich schon wieder fast vergessen. Das war das ja damals alles noch, also als ich das damals alles auch noch so mitkonsumiert habe bei den DVDs.
Ja.
Die ich mir gekauft habe und habe ich echt schon.
Und ich finde das halt auch immer ganz oft so ganz schön, wenn man halt immer so Audiokommentare zum Beispiel einfach so laufen lässt. Das ist halt so, das kann man halt dann so laufen lassen. Man muss sich die ganze Zeit da dann aktiv zugucken. Aber ich finde, das kann man einfach so schön so im Hintergrund einfach laufen lassen. Keine Ahnung, gehst in die Küche, kochst und dann so, kommst dann wieder zurück, guckst dann wieder ein bisschen beim Audiokommentar wieder zu. Das finde ich halt irgendwie so eine ganz schöne Hintergrundberieselung. Und was ich halt auch noch ganz toll finde, ist, es auch wie ein Audiokommentar. Teilweise von Filmen, die jetzt neu geremastert werden, von alten Filmen, von Klassikern, die kriegen dann teilweise neue Interviews oder neue Audiokommentatoren dazu. Also das mag man teilweise halt auch nicht glauben. Es gibt ja manchmal Filme, die neu geremastert werden, wo auch manchmal sogar ein Synchronsprecher auch ausgetauscht wird. Gibt's auch manchmal.
Na ja, krass. Einfach auch ein Mehrwert. Jetzt der stärkste Vorteil für das Filmesammeln für mich, was mich auch am meisten reizt, ist dann tatsächlich das haptische Element, über das wir jetzt schon öfter kurz angeteasert gesprochen haben. Was glaubst du, also wie begründest du diese Faszination dafür, einen Film in physischer Form zu besitzen? Was reizt dich daran?
Ich glaube, es ist manchmal einfach ganz schön, wenn ich irgendwie... Ich fühle mich manchmal einfach überfordert, wenn ich zum Beispiel einfach bei Netflix irgendwie reingehe und es sind unglaublich viele Filme, wo du dann da so durchscrollst, durchklickst und ich kann hier einfach in mein Zimmer gehen und stehe dann halt einfach so vor diesem Regal, können jetzt viele denken, ist doch dasselbe. Ja, nee, nicht ganz, weil dann kann ich da halt so durchgehen, habe dann viel mehr so auf einen Blick, kann dann sowas rausziehen und habe dann so, ja, so diesen ganzen physischen Prozess da so mit dabei, kann es umdrehen, den Klappentext lesen oder so und ich finde es manchmal auch sehr interessant, einfach die Booklets zu lesen, wenn man sich zum Beispiel mal ein Mediabook geholt hat.
Was ich vor allem interessant finde, also warum ich mir auch jetzt tatsächlich wirklich überlege, ob ich mir wieder ein paar Blu-rays besorge, ist, dass du einfach den Film an sich viel stärker wertschätzt, wenn du ihn in der Hand hast, wenn du ihn dafür bezahlt hast. Ich merke das ja bei meinen Schallplatten. Durch Streaming ist es so, egal ob bei Musik oder bei Filmen, dass du so bulimiemäßig dir das ganze Zeug reinziehst und es einfach nur noch kranker Konsum von möglichst viel in möglichst wenig Zeit ist. Ob du dich jetzt auf diesen Film gefreut hast oder nicht, scheißegal, Netflix ballert den mit 95% Übereinstimmung in deine erste Zeile rein, dann guckst du es halt an. Und eventuell gefällt es dir, eventuell nicht, wenn nicht, gleich wieder vergessen. Und damals, also Prä-Streaming-Zeit in Musik und in Filmen, war das bei mir nicht so. Da habe ich mich noch viel mehr auf einzelne Filme gefreut oder auf einzelne Alben gefreut. Ich habe dann diese Filme auch öfter angeschaut und auch für ein, zwei Wochen tatsächlich dann auch nur diesen Film geschaut. Als dann zum Beispiel, was weiß ich, der neue Fluch der Karibik kam oder Harry Potter oder was auch immer, von was ich ja damals so Fan war. Da war das einfach der Shit, wenn da der neue Film, wenn ich den dann per DVD in der Hand hatte, mit Cover, ich besitze den jetzt endlich, ich habe das einfach rauf und runter geschaut. Und diese Begeisterung für einzelne Titel ist durch das Streaming bei mir so ein bisschen verloren gegangen, weil du immer sofort irgendwas anderes hast, was du konsumieren das kannst. Und ich habe das jetzt gerade auch bei der Musik, ganz kurz bei der Musik, habe ich das jetzt wieder wirklich so, diese Wertschätzung durch die Schallplatten für mich gewonnen. Das ist an sich komplett unnötig. Ich habe hier meinen Receiver stehen. Ich könnte alles mit ungefähr genau der gleichen Qualität über Spotify abspielen lassen. Aber ich freue mich darüber, wenn ich mir eine Schallplatte für 24 Euro kaufe. Ich habe da ein fettes, schönes Artwork. Ich kann es aufklappen. Ich kann daran riechen. Ich kann die Texte mitlesen. Ich habe ein haptisches, schönes Element. Kann mich hinsetzen und dann so tun, als ob ich mich in einer Zeit befinde, in der ich diese ganzen Sachen noch nicht per Knopfdruck streamen kann. Wahrscheinlich noch nicht per Knopfdruck, per Alexa-Call. Also, hey, Alexa, spiel mir.
Okay. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, bei wie vielen Leuten jetzt eine Alexa angeht. Nee, das ist aber ein Phänomen, was natürlich dir halt aktuell, dir halt einfach unserer Zeit halt jetzt einfach geschuldet ist, dass wir einfach einen kompletten Überkonsum halt einfach haben an viel zu vielen Angeboten, was keiner alles so wahrnehmen kann. Das war halt früher halt einfach nicht so. Ich meine, ich kenne das halt auch, es gab halt einzelne Filme, die habe ich halt früher sehr, sehr oft geguckt, so immer dieselben. Und ja, heutzutage das ist ja bei Spotify ja genauso. Ich meine, Spotify hat aber auch einen Vorteil meiner Meinung nach. Ich glaube, ich habe noch nie in der Zeit so viele neue Künstler kennengelernt und ich bin dann halt dann auch so drauf, also auf die wäre ich nie gekommen, im Leben nicht. Und dann bin ich halt auch so drauf, ich will ja auch immer ganz gerne mal Künstler unterstützen. Ich kaufe dann manchmal was von denen, aber eher selten. Ich bin dann halt dann eher so drauf, so ich gehe dann meistens halt immer auf deren Auftritt und auf deren Konzert halt.
Ja, nee, also das ist halt, dann können wir auch gleich zu den Vorteilen vom Streaming kommen, was dann gleichzeitig die Nachteile für die Blu-Rays sind. Also Blu-Rays kaufst du dir die Titel, von denen du schon gehört hast, die du kennst oder die dir empfohlen wurden sozusagen. Also du hast da, wie gesagt, nicht diesen kranken Algorithmus, der genau weiß, was dir gefällt und dir genau diese Sachen unter die Nase legt, mehr oder weniger. Das ist bei Musik echt krass. Also du hast auch schon angesprochen, ey, ohne Spotify wäre ich wirklich aufgeschmissen gewesen. Also ich kenne so viele Mega-Künstler, die vielleicht in der Summe 10.000 Fans haben auf der gesamten Welt, die hätte ich ja niemals so entdeckt. Es sei denn, oder auch bei Filmen, es sei denn, man hat so einen geilen Blog, wie so eine geile Kritikerseite wie 4.000 Videos, die gute Top-Listen schreiben. Aber, ja. Nee, aber wirklich, also, auch wenn ich sagen muss, dass der Netflix-Algorithmus ziemlich kacke ist, also der steckt mir immer nur Sachen vor, wo ich denke, warum? Insgesamt siehst du aber dennoch sehr viele Sachen dort oder streamst sehr viele Dinge, die du dir nicht sofort kaufen würdest und entdeckst somit da auch einige Perlen.
Ja, stimmt.
Das ist schon richtig. Ein anderer Vorteil vom Streaming für mich ist der, dass ich es cross-device-mäßig überall tun kann.
Echt, nutzt du das?
Also auf meinem Fernseher, auf meinem Laptop.
Also du nutzt Bitte? Das halt auch, weil ich bin halt so, also bei mir ist nur Fernseher und ansonsten, es gibt kein anderes Device für mich. Ich weiß zwar, dass es geht, aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist für mich so, ich zelebriere das dann richtig, dann bin ich da halt dann dort und sitze halt auf der Couch und dann gucke ich halt den Film und ich könnte das überhaupt nicht, das auf einem anderen Gerät irgendwie gucken. Ich weiß nicht. Finde ich's.
Ja, doch, also letztendlich, wenn ich die Möglichkeit habe, dann auf jeden Fall immer Fernseher natürlich. Aber es kann ja sein, dass du irgendwie unterwegs bist oder du hockst im ICE oder du bist bei den Eltern und die haben keinen Blu-ray-Player und dann hast du halt nur deinen Laptop dabei oder was weiß ich. Dann kannst du halt immer mit Internet deine Titel abrufen. Das ist natürlich schon, finde ich, ein sehr guter Vorteil. Und ein anderer Vorteil, der jetzt auch gerade sich an Prime Video richtet, du kannst sehr günstig Filme ausleihen und auch ein sehr großes Repertoire. Also gut, es kostet zwischen 2 Euro und 4 Euro, wenn du dir einen Titel für 24 Stunden ausleihen willst. Ist noch nicht mal ein Döner heute.
Und also ganz oft hast du da halt auch einfach Angebote.
Kann man echt nichts sagen.
Hast auch da Angebote, dann zahlst du halt 1 Euro irgendwie.
Ja, also da kann man sich echt nicht beschweren. Was hast du aber damals in der Videothek gezahlt für eine DVD?
Keine Ahnung.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Das weiß ich nicht mehr.
Da musstest du ja auch hin
und zurück. Genau, das war noch dieser ganze Prozess, da noch hinzugehen. Aber da war es aber halt auch ganz schön. Du gehst halt hin, bist du durch die Reihen durchgegangen und du hast...
Ich fand es auch mega...
Und es ist halt dann nicht halt so wie, du gehst halt jetzt heute online, gehst auf Google und hast dann im Vorfeld schon eine komplette Abhandlung schon vom ganzen Film schon irgendwie gesehen und studierst vorher erstmal, welchen Film du gleich gucken willst. Da bist du dann losgegangen und hast es meistens so nach dem Cover oder vielleicht nur nach dem Klappentext noch so ausgewählt.
Das ist schon geil, ja. Ja. Tatsächlich Geheimtipp, Büchereien waren auch immer ziemlich nice. Da konntest du diese Filme meistens gratis ausleihen.
Ja, das stimmt.
Das war natürlich nicht so eine große Auswahl, aber da gab es auch ein paar Schätze, die ich dann einfach mitgenommen habe. Ja. Das waren noch Zeiten damals. Naja, hast du sonst noch irgendwelche Vor- oder Nachteile für Filme sammeln versus Filme streamen? Weil ansonsten würde ich mein Resümee mal ziehen von dieser Debatte heute.
Naja, also ich würde tatsächlich jeden irgendwie so ein bisschen empfehlen, mal mit sowas halt mal anzufangen oder mal so überlegen anzufangen. Und dann vielleicht mal so den Gedanken halt auch mal so weiter zu spielen, hey, wenn ich sowas anfange, dann macht der nur Sinn bei Filmen, wo ich weiß, die kann ich auf den Portalen halt sowieso nicht gucken, weil ich glaube, da entgeht vielen Leuten einfach einiges, wenn sie halt nur, ich sag jetzt mal, wirklich überspitzt stumpf das konsumieren, was die halt auf den einzelnen Plattformen halt bekommen. Wer jetzt zum Beispiel Fan von einem bestimmten Genre halt ist, kann man ja dann damit mal ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken und mal zu gucken, ah, was für Filme gibt's denn dann noch?
Du hast mich damit auf jeden Fall ein bisschen angefixt, tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich während diesem Podcast wirklich überlege, tatsächlich mal wieder Blu-rays und so weiter aktiv zu kaufen. Aber warum eigentlich nicht? Ich habe ja ein bisschen die Sache durchgerechnet und mehr als doppelt so teuer sollte es eigentlich nicht sein. Von daher würden wir mal das Wort an euch übergeben. Geht mal in euch und teilt uns mit. Seid ihr die Filmsammler oder die Filmstreamer? Und wo seht ihr die Vor- und Nachteile vom Filme sammeln oder Filme streamen? Und wir hoffen, dass euch diese Folge inspiriert hat. Hört auf Chris' Worte, gebt Blu-ray eventuell mal wieder eine Chance. Und damit würde ich sagen, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf unseren vielen, vielen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook, Instagram, Spotify, iTunes, Soundcloud, YouTube. Und wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge von Flix und Fertig wieder dabei seid. Ich werde berichten, ob ich zur nächsten Folge dann schon meine erste Blu-ray gekauft habe. Nach langer Zeit.
Also meine nächsten sind schon wieder unterwegs.
Gut. Wie viele sind's?
Also ich glaube, ich habe noch 4 oder 5 quasi vorbestellt. Und es gibt noch ein paar, auf die warte ich noch. Und da warte ich halt endlich noch, bis die noch in Deutschland Release kriegen.
Das ist auch schön. Ja. Jeden Tag Weihnachten, Chris. Ja. Aber dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge von Flix und Fertig. Wir hoffen, ihr seid dabei und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.